Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Auch eine noch so religiöse Biografie schützt nicht vor schwerer Schuld. Darum geht es jetzt. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs hatten es viele NS-Verbrecher und hohe Nazi-Funktionäre überaus eilig, sich nach Übersee abzusetzen. Die Fluchthilfe kam dabei oft von der katholischen Kirche, vor allem aus dem Vatikan. Der versorgte Verbrecher mit neuen Identitäten und damit Tickets für die Flucht vor der Verurteilung für ihre Untaten. Berüchtigte Schlüsselfigur in diesem katholischen Netzwerk von Fluchthelfern war der österreichische Bischof Alois Hudal. Kirsten Serup-Bielfeld berichtet.
Es war eine denkwürdige Begegnung. In den 1990er Jahren trifft der Kölner Historiker Holger Meding in Argentinien auf einen Deutschen. Der Mann heißt Erich Priebke und ist ein Kriegsverbrecher, der noch immer auf den Fahndungslisten steht. 1944 war er an den Geiselerschießungen von rund 335 Zivilisten bei den Ardeatinischen Höhlen südlich von Rom beteiligt. Holger Meding erinnerte sich später:
Priebke selber war sich keiner Schuld bewusst. Er war der Meinung, er habe da unter ganz direktem Befehl agiert. Und er hat in Argentinien auch unter seinem richtigen Namen gelebt, in Bariloche. Er war dort ein anerkanntes Mitglied der Gemeinschaft. Er hat mir dort die deutsche Schule gezeigt. Er war dort im Kuratorium der deutschen Schule in Bariloche. Er war stolz auf sein Nachkriegslebenswerk, was er dort geleistet hat.
Dem ehemaligen SS-Hauptsturmführer Priebke war nach Kriegsende die Flucht über die sogenannte Rattenlinie von Italien nach Argentinien gelungen.
Der wurde mit einem neuen Namen versehen, also Otto Pape hieß der plötzlich. Und auch das fiel niemand auf.
Weil, so der österreichische Historiker Johannes Sachslehner, der Massenmörder Priebke bei seiner Flucht tatkräftige Hilfe von einem Mann der Kirche bekommen hatte. Von Bischof Alois Hudal, Rektor des Deutschen Priesterkollegs Santa Maria dell'Anima in Rom und Bischof des jordanischen Titularbistums Aela. Alois Hudal verhalf nach dem Krieg zahlreichen untergetauchten Nazi-Größen, unter ihnen schlimmste Kriegsverbrecher, zur Flucht.
Hudal war sehr geschickt in diesem Zuordnen einer neuen Identität. Dann durch sein Netzwerk gelang es ihm auch, Tickets für die Überfahrt zu beschaffen. Auch da war er sehr geschickt, um Finanzmittel zu rekrutieren. Ein geschickter Organisator, ein Mann, der natürlich vor nichts zurückgeschreckt ist. Manche konnten bei ihm in der Anima-Aufnahme finden oder er hat auch andere Verstecke für diese Leute gefunden, wo sie ihn einige Zeit lang unbemerkt leben konnte, bis sich eben die Möglichkeit bot, nach Übersee oder in den Nahen Osten zu gehen.
Unter den zahlreichen unrühmlichen Würdenträgern der katholischen Kirche im Dritten Reich ist der Österreicher Alois Hudal sicherlich der unrühmlichste. Seine Rolle vor und nach dem Krieg macht deutlich, dass er wie kaum ein anderer seiner Glaubensbrüder überzeugter Nationalsozialist und ausgemachter Antisemit war. Mit seinem Buch »Hitlers Mann im Vatikan« hat Johannes Sachslehner ein detailreiches und schonungsloses Porträt dieses von Ehrgeiz zerfressenen Kirchenkarrieristen vorgelegt. In ihm beleuchtet er Hudals Entwicklung vom Konservativen und Nationalisten bis hin zum Nazi-Sympathisanten.
Alois Hudal ist ein Zerrissener gewesen. Auf der einen Seite ein scharfer Analytiker, ein Gelehrter, der eigentlich für die wissenschaftliche Laufbahn vorgesehen war, aber auf der anderen Seite ein engagierter politischer Geist, ein, wie man damals auch sagte, Priesterpolitiker, der einfach bestrebt war, auch seine politische Überzeugung zu verwirklichen, zu realisieren, der es also nicht bei Gottes Wort beließ, sondern auch ein wirklich massives politisches, agitatorisches Handeln an den Tag legte. Und das hat diese Persönlichkeit geprägt, die außerdem ungewöhnlich ehrgeizig war. Alois Hudal war ein Mann, der Karriere machen wollte, der nicht damit zufrieden war, nur Priester zu sein oder nur Rektor der Anima in Rom zu sein.
Der Theologe Hudal, 1885 in Graz geboren, verlässt nach eigenen Worten schon früh den Weg der Moderne und schwenkt in seinem Glauben und in seinen wissenschaftlichen Studien auf die antimoderne Linie des Ersten Vatikanischen Konzils von 1869 ein. 1937 wird Hudal Rektor der Anima in Rom und trifft dort auch auf Eugenio Pacelli, den päpstlichen Nuntius in Deutschland und späteren Papst Pius XII.
Daher war ihm natürlich die Beziehung zum Papst oder beziehungsweise zu den Päpsten, er hatte ja mit mehreren Päpsten zu tun, besonders wichtig. Zu Pius XI. War das Verhältnis am Anfang sehr gut. Es gab ja auch das Konkordat mit Österreich 1933 und das wurde vom Vatikan ja auch sehr positiv gesehen. Er war Mitarbeiter des Heiligen Offiziums, er war durchaus angesehen und hat sich dieses Ansehen und diese gute Beziehung zum Vatikan eigentlich Schritt für Schritt verspielt.
Zu einer ersten Abkühlung des Verhältnisses zu Pius XI. Kommt es 1936 durch Hudals Buch »Die Grundlagen des Nationalsozialismus«, in dem er eine Symbiose zwischen Katholizismus und Nationalsozialismus skizziert. Als 1939 Pius XII. Den Stuhl Petri besteigt, wird klar, der neu gewählte Pontifex will mit Hudal nichts zu tun haben.
Hudal war ein Außenseiter, wurde aber weiterhin im Umfeld des Vatikans für verschiedene Aufgaben herangezogen. Als Rektor der Anima, also des päpstlichen Kollegs, konnte man ihn nicht gänzlich übergehen oder ausschließen.
Aber Sachslehner räumt ein, dass es Facetten geben mag, die Hudal nicht immer in einer eindeutigen Rolle als NS-Sympathisant erscheinen lassen. Auch wenn dabei Fragen offen bleiben, weil die Quellen nicht eindeutig sind. Das gilt etwa für die Ereignisse des 16. Oktober 1943. An diesem Tag erfolgt im von deutschen Truppen besetzten Rom die Anweisung aus Berlin, alle römischen Juden zu verhaften und zu deportieren.
Das ist eine dramatische Geschichte. Es waren ja über 1000 Personen, die an diesem Tag verhaftet wurden. Und die große Frage ist, wie hat sich der Vatikan verhalten, wie hat sich Alois Hudal verhalten? Und es gibt diesen berühmten Brief an den Stadtkommandanten Rainer Stahel, in dem Hudal bittet, sofort diese Razzia einzustellen, da sie eben auch dem Ansehen des Reiches im Ausland schaden würde. Die Frage ist, wie kam dieser Brief zustande? Da gibt es viele Interpretationen. Ist das tatsächlich ein Originaltext von Alois Hudal oder wurde dieser Brief von jemand anderen entworfen, hat er nur unterschrieben? Aber angeblich, das hat Hudal sich zugute geschrieben, hätte dieser Brief bewirkt, dass Festnahmen mit dem nächsten Tag eingestellt worden seien.
Doch es gab nichts mehr einzustellen. Ein Transport mit über 1000 Juden verließ am 18. Oktober Rom in Richtung Auschwitz. Nur 16 von ihnen überlebten und kamen zurück.
Was die katholische Kirche in den Jahren der NS-Herrschaft an Widerstand vermissen ließ, das hat sie nach Kriegsende nachgeholt. Allerdings auf Seite der Täter.
Spottete der Publizist Ernst Klee und meinte damit die stille, aber effektive Hilfe der katholischen Kirche für untergetauchte Nazi-Größen. Bischof Hudal bietet Untergetauchten ein Versteck in der Anima, er besorgt Geld, gefälschte Pässe und geliehene Identitäten. Und so verwandeln sich mit seiner Unterstützung Massenmörder in Biedermänner. Da wird aus Klaus Barbie, dem Schlächter von Lyon, ein Herr Klaus Altmann. Aus Josef Mengele, dem Todesarzt von Auschwitz, wird der Südtiroler Bauer Helmut Gregor. Und aus Adolf Eichmann wird ein Herr Richard Clement. Auch Franz Stangl, dem Kommandanten der Vernichtungslager Treblinka und Sobibor, gelingt mit Hudals Hilfe die Flucht über die sogenannte Rattenlinie nach Syrien. Selbstverständlich wusste Hudal sehr wohl, wem er dabei half, sich der Gerechtigkeit zu entziehen. Seine Beweggründe kann auch Johannes Sachslehner nur vermuten.
Die sogenannten Kriegsverbrecher, das sind doch keinesfalls schlechtere Leute wie auch die Sieger, weil die Sieger, das war seine Interpretation, das waren die Pharisäer, die Amerikaner, die Alliierten und vor allem natürlich die Sowjets, die bösen Kommunisten. Und er hat sich sozusagen als der Fels gesehen in der Brandung dieser Pharisäer, der jetzt diesen armen, verfolgten hilft Und er hat da nicht darauf geschaut, was die wirklich gemacht haben. Und so gesehen war das Behinderung auch der Justiz und kriminell.
Nach 1945 wusste man im Vatikan ganz sicher über diese Verbrechen Bescheid. Dennoch stellte sich damals vielleicht die Frage, ob ein Titularbischof in Rom wissen musste, wer davor im Stand und falsche Angaben machte, oder ob er es nicht wissen musste. Huda selber entschied sich für das Nichtwissen. 1946 gab er zu Protokoll, er habe es als seine Christenpflicht angesehen, die Flüchtlinge vor dem Kommunismus zu bewahren. Weiter erklärte er:
Ich bin Priester und kein Polizist.
Der bischöfliche Fluchthelfer der Nazi-Verbrecher, Kirsten Serup-Bielfeld über Alois Hudal. Das Buch »Hitlers Mann im Vatikan – Ein dunkles Kapitel in der Geschichte der Kirche« von Johannes Sachslehner ist im Molden Verlag Wien erschienen und kostet 28 €.